Zu der heutigen Sendung begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich. Ich, Andrea Marti, bin im Dominikanerinnenkloster in Schweiz, St. Peter am Bach, bei der Schwester Agnes. Die Schwester Agnes wird uns in ihre Berufungsgeschichte einweihen. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit der Schwester Agnes und möchte sie bei Radio Gloria willkommen heißen. Guten Tag, Schwester Agnes.
Guten Tag, Frau Marti.
Wir haben heute wieder eine spannende Berufungsgeschichte, Schwester Agnes, und ich würde Ihnen einfach einmal das Wort übergeben.
Also ich bin 1939 in Benken, St. Gallen geboren. Und in einer katholischen Familie. Der Vater war ganz gläubig und die Mutter auch. Wir waren 15 Kinder. Eins ist gestorben mit anderthalb Jahren an der Lungenentzündung. Das habe ich nicht gekannt. Und wir sind aufgewachsen, ganz einfach. Wir haben dann nicht gross tun. Und es heisst in einem Buch, das 700 Jahre über Benken geschrieben haben, einer war ärmer als der andere. Sie hat eigentlich nichts gehabt. Wir haben von der Hand ins Maul gelebt, oder? Ja, Geld ist eigentlich kein Tag. Wir haben gar können leben, oder? Aber wir haben ein kleines Bauerngewerbe gehabt, zwei Kühe, manchmal haben wir drei gehabt, und Schweine und Hühner und viel Obst. Und wir haben niemals Hunger gehabt. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal einmal nichts zu essen hatten oder Hunger hatten. Und wenn wir Hunger hatten, dann bin ich immer auf die Töpfelbäume los und Bierbäume, und wir hatten immer genug gehabt. Wir waren glitzfrieden. Und danach bin ich in die Schule, in Benken, 8 Jahre. Also ich bin ein Jahr später in die Schule gegangen, weil ich zu klein war und eher schwach. Für den weiten Schulweg. Wir hatten eine halbe Stunde Schulweg und es hat so viel Schnee immer dort. In den 50er Jahren. Das war einfach zu viel. Dann durfte ich ein Jahr später in die Schule. Dann bin ich immer mit dem 40er Jahrgang in die Schule. Und dann bin ich auch gut nachgekommen. Ich war dann auch ein bisschen reifer und ich bin heute noch froh, dass ich dort ein Jahr zurückgestellt wurde. Nach der Schule war natürlich immer sofort Geld verdienen. Weil kein Geld da war. Und dann bin ich in die Fabrik gegangen, in eine Spinnerei. Nachher einmal in eine Teppichfabrik. Ich habe Teppich gewoben. Und danach habe ich gedacht, ich möchte mit Menschen zu tun haben. Und danach habe ich in der psychiatrischen Klinik zu Rheinau, habe ich dort also Psychiatrie-Schwester gelernt. Also, ja, bin dort gewesen. Aber ich konnte den Beruf nicht fertig machen, weil ich das Kloster kennengelernt habe. Durch einen Priester. Er hat mir ein paar Klöster gezeigt und ich habe überall ein Haar in der Suppe gesehen. Und ich wollte nicht gehen, einfach, es hat mir nicht gefallen. Und dann hat er gesagt, er ist in die Schweiz hinein am 7. und am 8. September 1961. Ich soll mal schauen kommen. Und dann, wenn ich da ins Sprechzimmer komme, Doppelgitter, aber mir hat es sofort gefallen. Ich habe sofort gewusst, da möchte ich sein. Ich habe nicht gewusst, dass Dominikanerinnen sind und nicht gewusst, dass sie ein weißes Kleid haben und so. Nicht. Ich habe einfach durch innere Dinge, da habe ich gedacht, da will ich eintreten und bin dann um 62 eingetreten. Dann ist der Vater ist dort noch gestorben an der Weihnachten im Januar. Und danach bin ich nach dem Mai bin ich dann ins Kloster. Es war schon eine Umstellung. Da haben sie ja kein warmes Wasser gehabt. So wie in der Zelle sowieso nicht. Das haben wir jetzt noch nicht. Und wir machen da keine. Wir können nicht, weil das Haus ist nicht symmetrisch bauen. Das ist gar nicht nötig. Wir haben ja in jeder Etage ein Bad und WC genug. Und jetzt, das hat es gar nicht gebraucht. Aber wir haben jeden Tag gebadet, wo wir in der Pflege sind. Da haben wir dann nicht mehr können baden. Aber es ist auch nicht nötig. Man kann sich auch sonst waschen. Ich war immer sauber. Niemand musste sagen, sie schmeckt. Nein. Es war schön. Wir hatten am Anfang schon eine Umstellung, muss ich sagen.
Was war schwierig in dieser Zeit?
Also, es war so, ich habe gedacht, ja, soll ich bleiben oder soll ich nicht bleiben? Und danach habe ich gedacht, nein, es geht um die Seele und es geht nicht um dich. Du musst Seelen retten und wegen dem bin ich ins Kloster und ich will beten für Seelen. Nur das ist wichtig. Und ich war etwa einen Monat im Kloster. Und dann haben wir Touren abgegeben. Dann bin ich am Morgen, einmal nach einem Monat war das, bin ich am Morgen mal verwacht. Und dann habe ich gesehen, es dämmert, es ist morgen. Da habe ich für mich gedacht. Aber nicht gewusst, wie spät. Und dann ist nicht lang gegangen, dann hat es in der Pfarrkirche 4 Uhr geschlagen. Es war morgen 4 Uhr. Und dann nachher habe ich so nachgedacht, was willst du eigentlich da im Kloster? Was ist mit dir? Da habe ich gesagt, ja, du bist einfach ins Kloster gegangen zum Betten. Du wolltest beten. Im Nordsee, wo das Gebet wichtig ist. Und Jesus hat immer gesagt, betet, wachet und betet. Also, und verkündet das Wort, also das Evangelium allen Geschöpfen. Und habe ich so nachgedacht und plötzlich sagt jemand zu mir, Jesus kommt, ganz deutlich. Und ich konnte mir nichts vorstellen. Die Zellenwand hat nicht mehr existiert. Habe ich wirklich gesehen, dass Jesus wie auf Wolken gegen meine Zellen schwebt. Eigentlich wäre es weiter weg als die Zelle. Als die Zellenwand, oder? Aber die hat einfach nicht existiert. Ich habe einfach nur Jesus gesehen. Und als er in dieser Nähe war, wo von der Zellenwand, habe ich ihn nicht mehr gesehen. Aber ich wusste, er kommt rein. Und er ist da unten am Bett und zu Füssen dann unten gestanden. Ich habe gedacht, er wartet, bis ich etwas sage. Und dann habe ich gesagt zu einem, was ich gerade auf dem Herz hatte, habe ich gesagt, gib mir Seele. Und es war, wie wenn er auf das gewartet hätte. Nachher habe ich gemerkt, er geht wieder, er will gehen, aber er ist nie rausgegangen aus der Zelle. Ich hatte jetzt das Gefühl, er ist jetzt rausgegangen. Er ist noch da. Er war immer da. Ich hatte immer das Gefühl, er ist da. Und das hat mir gewaltigen Aufschwung gegeben. Und dann hat die Offizienmeisterin mit mir am Tisch am Morgen, nach dem Morgen, hat sie mir das Offizium erklärt. Und dann sagte sie, ausgerechnet, haben sie gut geschlafen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hatte einen schönen Traum gehabt. Sagen sie, was haben Sie für einen Traum gehabt? Und dann haben sie es einfach erzählt. Und dann bin ich an die Arbeit gegangen und da habe ich nachgedacht, das war doch gar kein Traum gewesen. Du warst ja hellwach gewesen. Ja, was war denn das gewesen? Habe ich für mich gedacht. Du warst ja hellwach gewesen. Ist das Tagträumen oder was war das gewesen? Und dann habe ich mehr als ein Jahr oder so habe ich nachgestudiert. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat sie auf einmal die Offizienmeisterin zu mir gesagt, der Spiritual hat gesagt, ich soll ihnen das Buch geben, das Beten der Mystikerinnen. Da habe ich das gelesen und da habe ich mich genau gefunden dort drin. Dort haben sie auch so Sachen erlebt, die Schwestern. Es hat ein Dominikaner, ein Hieronymus Wilms, ein Dominikaner hat das geschrieben. Er will einfach, dass ich da bin und bete. Du musst jetzt einfach durchheben. Und ich habe durchgehebt und ich wusste, es geht nur um die Liebe im Kloster. Wissen Sie, was man für ein Amt hat, was man tut oder was man... Es geht nur, dass man die Liebe übt und gut ist und die anderen nicht dreht. Und sich selber ja auch, oder? Das hat mir immer ein gutes Gefühl gegeben. Und dann haben wir einmal Tagesarbeit gemacht, die Novizien. Ist jetzt Noviziat voll gewesen. Ja, das sind alle 6 Zahlen sind voll gewesen. Jeden Tag müssen wir den Chor putzen, weil es sind noch 40 Geschwister gewesen. Und dann haben wir den Chor immer zuerst müssen flumen, blochen und abstauben. Blochen, das ist der Bodenglänzen. Und dann haben wir das jeden Tag gemacht, das zweite manchmal, das dritte, und haben dabei immer den Rosenkranz gebetet. Wir haben immer gebetet beim Schaffen oder beim Jäten manchmal auch oder so, beim Glätten auch. Haben wir einmal, oder ich musste einmal singen. Ich habe einmal der Küsterei geholfen, also der Sakristan reingelitten. Und dann haben sie zu mir gesagt, tu doch singen. Und dann habe ich wieder gesungen, habe ich wieder Lieder gesungen. Und dann haben wir das jeden Tag im Chor gemacht. Und und abgestaubt. Und die anderen zwei, eine musste den rechten Chor abstauben und die andere den linken. Und die Älteste durfte beim Altar vorne dort dann abstauben. Genau an dem Tag hat die eine gesagt, Heute darf jetzt die Schwester Agnes da vorne abstauben beim Altar. Ich musste das für eine Ehre anschauen, natürlich. Und dann habe ich dort abgestaubt und die anderen zwei waren schon fertig mit der Bank. Und man hat gerade in den Garten, aus der Tür in den Garten, oder? Von unserem Chor, Schwesterchor, vom Bettchor, oder? Und dann habe ich auch die Lümpen ausstauben und bin vor dem Altar gestanden und wollte Kniebeugung machen. Und bevor ich die Kniebeuge gemacht habe, habe ich plötzlich ein ganz helles Licht in meiner Brust gesehen. Und eine Freude hatte ich. Ich dachte, was habe ich jetzt so eine Freude? ein helles Licht und so eine Freude hatte ich. Und ich wäre am liebsten wieder runtergeknüllt und wäre dort geblieben. Aber ich wollte nicht auffällig sein und bin dann auch rausgegangen. Aber ich habe immer noch das Licht gesehen in mir. Und dann, wo die anderen mich, haben mir etwas gesagt. Und ich habe ich gehört, aber ich wollte eigentlich nicht reden. Ich wollte immer das Licht schauen. Und dann ist es wie verblasst. Aber seither habe ich immer etwas, das da ist. Ich weiss immer, es ist jemand da. Und ich denke, das kann nur vom Heiligen Geist sein. Sonst hätte ich nicht so eine Freude gehabt. Der Teufel macht nicht so Freude, wenn er auch ein Licht vortäuschen kann. Das hat mir auch wieder einen Aufschwung gegeben, über alles hinein. Wo man wieder schwer gehabt oder so. Aber ich habe dann immer wieder zurückgedacht an das. Ich denke, Jesus ist bei dir. Ich spüre nicht, das spüre ich immer. Ich habe nie das Gefühl, ich sei allein. Nie. Also, oder es ist mir langweilig. Nie. Das ist ja schön. Das hätte ich draussen ja nie erlebt, wenn ich nicht ins Kloster wäre. Oder? Das war ja das Wichtige für mich. Oder? Und so ist es manchmal gegangen. Und wir haben immer am Heiligen Tag haben wir Lateinisch gesungen. Also nein, dort haben wir sowieso Lateinisch gehabt. Dort war ich noch im Noviziat gewesen. Wir haben erst 1978 Deutsch angefangen zu singen. Und vorher war alles Lateinisch gewesen. Das haben wir um die Weihnachten gesungen. Und dann bei den Terz bin ich auch da gestanden. Ich musste natürlich schauen, dass ich das Lateinisch richtig singe. Oder? Ich konnte nicht noch wissen, was für Gedanken habe sonst noch. Das war einfach meine Aufgabe, gewesen, dass ich das alles recht mache, was an mich ankommt. Und das habe ich gefunden, das ist der Wille Gottes. Oder? Und dann bin ich auch mal da gestanden und bei der Terz und habe gesungen. Da sehe ich wieder ein ganz helles Licht in mir rein. Und in dem Licht rein ein Wickelkind. Ein Kind. Da habe ich gedacht, ja. Das ist ja Weihnachtsmorgen, das kann niemand anders als Jesuskind sein, habe ich gedacht. Zuerst war mir nicht so wohl, da dachte ich, das Jesuskind, ja, das wird ja in uns geboren, in den Weihnachten. Wird jedem Mensch in ihn geboren? Ja, freue dich doch, habe ich gedacht, das ist doch nicht so dumm. Und dann habe ich mich gefreut und das habe ich bis am Nachmittag gesehen, immer. Das Kindchen in mir und das Licht. Auch wenn wir jemanden geredet haben mit mir oder wenn ich zu Mittag gegessen habe oder so, das war gleich. Das habe ich einfach gesehen. Aber nicht mit den Augen, die man da, das sieht man einfach innerlich. Und dann nachher ist es dann verblasst. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, es ist jetzt weg. Es ist immer da. Es ist immer jemand da. Es ist einfach die Einwohnung Gottes, meine ich halt. Sie ist da. Bei jedem Mensch ist das da. Nur weil die einen so... So alles nach außen interessiert und so, dann verliert sich das. Aber wenn man sich damit befasst und bewusst lebt damit, ich weiss nicht. Also vielleicht ist es nur bei mir so. Es ist jeder Mensch anders. Es hat jeder einen anderen Weg zu Gott. Jeder Mensch ist anders. Jeder ist wunderbar und einmalig vor Gott. Also das denke ich immer. Es ist wunderbar und einmalig. Und das hat mich dann wieder so und jede Weihnacht. Ich sehe es nicht mehr, aber ich weiss, es ist so. So außergewöhnlich eigentlich, kann man sagen, oder? Er hat mir immer viel Kraft und Mut gegeben, zum Weitermachen. Und du musst immer die Seele vor Augen haben und immer das Schöne, was du erlebt hast, auch wieder nachdenken, auch wieder aufholen. Und danach konnte ich alles eigentlich so überbrücken. Und so bin ich schon mehr als 55 Jahre im Kloster. Bei einer 62 bin ich dort eingetreten.
Ganz schöne Geschichte, Schwester Agnes.
Einen Ort weiß ich auf Erden, dort in Bildet jeder Lärm. Da erwartet reich an Güte uns die Mutter unseres Herrn. Ist dein Antlitz auch verwunden, deine Augen blicken mild. Sieh, wir schauen voll Vertrauen auf dein Bild. verwundet, deine Augen blicken mild. Sieh, wir schauen voll Vertrauen auf dein Bild. Madonna, schwarze Madonna, nimm Liebreich uns an der Nacht, hör uns, Madonna, schwarze Madonna, schenke
Ja, wir sind zurück in der Sendung, wo es um die Berufungsgeschichte der Schwester Agnes geht, vom Dominikanerinnenkloster St. Peter am Bach in der Schweiz. So freue ich mich auf die weiteren Ausführungen. Schwester Agnes, wie haben denn Ihre Geschwister reagiert und die Familie und die Freunde, Bekannte, wo sie gesagt haben, so, ich gehe jetzt ins Kloster?
Nicht können glauben. Dass es so eine lebendige und so eine laute da in ein geschlossenes Kloster geht. Als ich da in der Lehre war, da in der Psychiatrie, hat der Oberarzt gesagt, wäre es nicht besser, sie gehen in einen tätigen Ort, in einen Ort, wo es Krankenpflege und Kindergarten und so haben. Da habe ich gesagt, nein, ich will nicht mit einem Bein draußen sein und mit einem Bein drinnen. Aber ich glaube, ich war einfach berufen für das Kloster, wo ich jetzt bin.
Kommen Sie heute auch noch so Zeichen über von Jesus?
Ja, 2013 hatte ich einen Schlaganfall. Als ich zu Chorgebet bin, habe ich plötzlich das Bein nachgezogen. Und danach habe ich gedacht, was habe ich denn da? Und ich musste gerade vorbeten und die Statue tragen, vorantragen und Mutter Gottes Statue. Ich habe gesagt, Mutter Gottes, hilf mir, das Stegen ab und Stegen auf und durch den Kreuzgang durch. Und ja, das, und ich konnte so mich zusammennehmen, was niemand gemerkt hat. Und dann bin ich zum Mittag gegangen und da hatte ich noch Tischdiener gehabt, servieren. Und danach hat die Küche, es geht ja gerade durch das Lädchen durch, geht sie auf die Küche ins Esszimmer rein, durch eine kleine Öffnung, oder? Und danach, als ich wieder zurückkomme mit dem Essen, sagt die Küche, was läufst denn du so komisch? Und dann habe ich gesagt, ja, du, es ist mir gar nicht gut. Es war mir dann gar nicht gut gewesen. Ich mag nur Suppe. Ich gehe nachher abliegen. Und dann bin ich nach dem Tisch der Mutterpriorin und sage, ich sei mir nicht gut, aber ich darf abliegen. Sie sagt, ja, gang nur. Und dann bin ich gegangen und habe den Blutdruck gemessen. Und dann habe ich 214 gehabt darüber und unten 84 oder so etwas. So habe ich nie gehabt, so hoch. Ich dann noch ein bisschen warten und dann noch eine messen. Und dann bin ich wieder geschlafen. Nach einer Stunde wieder verwacht und dachte, oh, du musst den Blutdruck messen. Und dann den Blutdruck noch gemessen, ist er halt immer noch so hoch gewesen. Habe ich gedacht, das stimmt etwas nicht, ich komme einen Hirnschlag über. Und dann habe ich schnell die Chance angelegt. Ich habe noch den Habit. Ich habe nur den Habit abgezogen. Ich habe die Chance angelegt und bin zur Mutter Priorin gesagt, du, ich habe so einen hohen Blutdruck, wir müssen sofort dem Doktor anrufen. dass man weiss, was los ist. Und was wir machen müssen. Dann hat sie angerufen. Und dann sagt er, ich komme nicht. In ein paar Minuten kommt die Ambulanz und ich muss sofort ins Spital. Und danach eine Wahrhaftung ist die Ambulanz gekommen. Aber ich bin noch selber reingestiegen. Und danach haben sie draussen sofort angehängt und mich da behandelt im Notfall. Und danach haben sie gesagt, ich müsse jetzt noch warten, sie haben kein Zimmer, sie müssen zuerst das Zimmer, also das Bett rüsten. Und danach habe ich gewartet, noch einmal haben sie mich dann aufgenommen ins Zimmer. Und dann sage ich, ich bin ja lahm. Ich bin ja recht lahm gewesen. Und ich dachte, ich kann nicht mehr laufen. Es hat mich schon gewühlt. Und jetzt ist der Blutdruck erst recht nicht runter. Und danach habe ich nachher studiert. Jetzt bin ich dann im Kloster erlost. Und das war mir furchtbar gewesen. Und danach musste ich am anderen Tag in die Röhre sehen. Ich habe nicht herausgefunden, was sie sind. Dann habe ich mich runter und bin unter dem Schragen gelegen. Und nachher haben sie mich da reingeschoben und dann sagt jemand zu mir, ich bin da, ich bin bei dir. Da habe ich gedacht, das ist der Herr Jesus. Da habe ich gesagt, ja, also wenn du da bist und du willst, dass ich lahm bin, habe ich innerlich zu ihm gesagt, dann bin ich halt einfach lahm. Und das hat mir überhaupt nichts mehr ausgemacht. Ich habe nicht mehr zu kämpfen gehabt. Ich habe gedacht, das ist jetzt der Wille Gottes, dass ich lahm bin und er will jetzt etwas von mir, dass ich für die Seele, habe ich mir gedacht, ist mir gleich gewesen. Ich bin zufrieden gewesen. Ich habe gedacht, ich bin zufrieden, was du machst. Und dann habe ich aber gemacht, was ich konnte. Und dann habe ich gemerkt, dass es von Tag zu Tag komme ich wieder ein bisschen besser. Und nach 14 Tagen konnte ich schon wieder aus dem Spital schon wieder laufen lassen. Ich habe zuerst mit dem Rollstuhl und dann nachher habe ich den Rollstuhl wieder weggeschoben und bin allein gelaufen. Und dann nach 14 Tagen konnte ich dann in die Reha-Klinik auf Zodelheid, auf Unteregri. Und dort war es auch so gut, da haben wir so viel Therapie gehabt. Ich habe eigentlich gesagt, ich hätte gerne nur Therapie, ich wollte schauen, was sie machen. Und dann bin ich noch 14 Tage dort gewesen, und dann konnte ich heim. Dann habe ich wieder alles mitgemacht. Es ist wie ein Wunder, kommt mir das vor. Also ich hatte nur noch eine Stiefe im Bein gehabt. Längere Zeit. Und dann hat es an der Fasnacht haben die Maskeraden uns so viel Orangen gebracht. Und es gibt Schwestern, die können Orangen essen wegen dem Durchfall und so. Wie die Eltern, oder? Und dann habe ich halt gedacht, die müssen wir dann nicht verfaulen. Und habe mir jeden Tag ein Glas voll Orangensaft ausgedrückt. Und habe getrunken. Und plötzlich habe ich gedacht, ich habe gar keine Stiefel mehr im Bein. Es ist mir alles weggegangen. Durch den Orangensaft. Ich laufe heute im März, merkt niemand etwas. Es hat niemand etwas gemerkt. Im Chorgebet, das ist also wirklich anspruchsvoll. Da muss ich Vers halten, kantern, Kantorin sein und manchmal nur Heptomadarin, also die Wöchnerin, die das vorbeten und alles. Man muss den Kopf schon beieinander, aber ich habe alles geleistet. Es ist alles gegangen. Der Herr Jesus hat mir immer geholfen. Ich bin da, ich bin bei dir. Das ist so schön. Das denke ich immer wieder dran. Ich bin da, ich bin bei dir. Ich würde jedem Menschen sagen, er ist da, er ist bei dir. Und du, was machst du? Lass ihn du immer allein, den Besuch, der bei dir ist. Lass ihn den Gott immer allein, im Herzen.
Schwester Agnes, Sie haben erzählt von dem Erlebnis, wo zuerst mal der Jesus so präsent bei Ihnen in der Zelle war. Sind Sie heute noch in dieser Zelle?
Nein. Wir haben immer die Zelle wechseln. Früher war es so, dass man alle 3 Jahre hat man in andere Zellen, als man nie sesshaft war, als man einfach auch noch gemerkt hat, was für ein Zeug das man hat, wie viele Bücher das man hat und was man alles hat. Oder? Heute haben wir ja einen Haufen Zeug mehr. Es wird einem alles nachgeworfen. Der Herr Jesus hat ja gesagt zu den Aposteln, hat euch jemals etwas gefehlt? Es hat mir nie etwas gefehlt. Ich habe immer gehabt, was ich musste. Wenn ich zum Beispiel etwas denke, ich müsste Schuhe haben, ist gewiss jemand gekommen und hat Schuhe gebracht. Am Abend, der Dusch fertig war, habe ich gedacht, ich muss wieder mal zum Duschen. Oder? Es ist sicher am anderen Tag oder 2 Tage später, habe ich den Dusch gehabt. Und einmal habe ich keine Seife mehr gehabt. Ich dachte, ich gehe jetzt eine Seife betteln. Ich habe immer bekommen, oder ich hätte sie auch bekommen. Von der Priorin, oder? Und danach kommt meine Kollegin ins Sprechzimmer und sitzt gerade da, wo sie sitzt. Und sagt sie, du, ich habe dir eine Seife gebracht von Spanien. Habe ich zum Herrn Jesus gesagt innerlich, als bist wieder du. Alles hat genau, was ich gebraucht habe. Ich komme nicht mehr über, was ich brauche. Ich mache Einladungen jeden Monat. Und dann brauche ich so etwa 90 Kärtchen. Dann haben wir die Kärtchen in die Einladungen. Ich habe seit 1988 immer Kärtchen gehabt. Ich habe gesagt, ich tue mal keine dazu, wenn ich keine habe. Das ist mir gleich. Aber entweder ist im Briefkasten rein, von Leuten, die nicht schreiben und die Kärtchen abhaben, wenn sie einzahlen an diesen Fuss- und Mundmaler da und so eine Kärtchen, oder? Ich komme immer plötzlich über.
Sie beten jetzt sehr oft für die Seelen. Sind das arme Seelen, also Verstorbene?
Ich bete nämlich gerne, himmlischer Vater, ich opfere dir auf das kostbare Blut Jesu Christi zur Bekehrung der Sünder, für die Sterbenden und für die armen Seelen im Fegfeuer. Aber wir beten auch für alle. Wir haben immer wieder Anliegen. Sie kommen jetzt wegen Operationen. Also es ist auffällig, dass Operationen gut gehen, wenn es gebetet wird. Und Schulprüfungen und so. Also da hat auch einer gesagt, ich habe brüllt, als ich die Prüfung bestanden habe. Ich habe nicht gedacht, dass ich sie bestehe. Es ist noch nicht lang, ist einer gekommen und hat gesagt, also jetzt habe ich die Prüfung bestanden und ich habe brüllt. Ich habe es nicht geglaubt, dass ich sie bestehe. Also ich habe es nur eurem Gebet zu verdanken, hat er gesagt. Und so geht das immer wieder. Und darum, wir können ja nicht leben. Das Kloster kann nicht leben, weil wir haben ja keinen Lohn. Oder? Aber der Dominikus hat gesagt, ihr müsst für die Leute beten und sie sollen schauen, dass sie leben können. Und das ist auch so. Wir können nur leben wegen der Wohltäter. Ja. Wenn man denkt, was das Heizöl und die Versicherungen und alles, das war früher auch nicht so, oder? Wir sind daheim, nie, ist niemand in einer Versicherung gewesen. Wir haben doch keine Krankenversicherung. Erst als wir in der Fabrik waren, haben wir müssen. Dann haben sie uns reingenommen in eine Krankenkasse. Aber sonst haben wir nie, kein Mensch hatte keine Versicherung gehabt. Mutter hatte keine und die haben sie dann später fast auch nicht mehr rein, aber sie haben sie gleich, der Doktor hat glaube ich noch erwirkt, dass sie dann doch noch bekommen haben von der Krankenkasse. Das hätten wir nicht können machen zu Hause, wir haben einfach kein Geld gehabt. Und andere Leute haben auch kein Geld gehabt.
Schwester Agnes, Sie arbeiten ja auch hier im Kloster, was machen Sie jetzt?
Also am Anfang habe ich ja geholfen, den Sakristanin. Also die Gewandkammer, Kleider und nachher der Sakristan rein. Und dann nachher war ich noch Vizemeisterin. Ich bin auch noch einmal Priorin gewählt worden. Ich war aber 20 Jahre Sakristanin selber. Und dann bin ich in die Hostiebäckerei gekommen und habe dort 15 Jahre bin ich dort unten der Chef gewesen. Und die Hostiebäckerei, wir mussten alles schauen. Also wenn wir backen haben, dann waren wir das Dritte gewesen. Der eine musste backen und die andere ablösen. Und das andere habe ich dann gemacht. Oder? Und ich bin jetzt auch noch unten. Also wir haben jetzt einen Angestellten. Und den haben wir natürlich sofort, weil das eine strenge Arbeit ist eigentlich. Oder wir müssen 8 Stunden an der Maschine sein. Und immer, wir verpacken ja 150 Kilo Mehl in einem Tag. Also das machen wir nicht jeden Tag, das ist ja alle 3 Wochen. Oder manchmal muss man nach 14 Tagen schon, oder man kann im Sommer, wenn die Leute nicht, wenn es kommt dann darauf an, wie viel Hosti das man abholt. Danach haben wir auch schon einen Monat können warten, oder? Und die Hosti heben, weil es nur Wasser und Mehl ist. Es ist nur Wasser und Mehl, kein Salz, nichts. Und wenn sie gut gelagert sind, das heben monatelang. Das ist wirklich gut, also ich habe es selber ausprobiert. Und dann war ich 15 Jahre eben dort unten. Und dann nachher ist wieder eine andere Priorin angekommen. Und dann hat sie mich als Schaffnerin wollen. Jetzt muss ich Buchhaltung machen, Korrespondenz. Und das Noviziat übernehmen, aber dort habe ich nicht viel Arbeit. Also ich habe noch ganz Noviziat geputzt und habe Zellen renovieren und so. Aber es ist jetzt niemand da. Es kommt einmal eine, die eintreten will, wenn sie dann das Alter hat. Aber die hat mit 12 Jahren schon kommen. Also mit uns leben, da hat die Priorin gesagt, nein, also das ist wirklich zu früh. Und dann ist sie mit 14 Jahren wiedergekommen. Und dann haben wir gesagt, wir dürfen nicht mehr Nein sagen. Und dann hat sie 14 Tage bei uns. Aber ich war Feuer und Flamme für das Kloster. Wir haben gesagt, nein, du musst, also, sie muss in die Schule. Und jetzt hat die Schule fertig. Jetzt macht sie ein Jahr Praktikum. Und ist wiedergekommen, wieder mit uns leben, eine Woche, zwei. Sie kommt immer wieder. Die hat Beruf. Die hat wirklich Beruf. Also ich habe gesagt, du hast Beruf. Wenn du den Kopf auf dich umdrehst, auf der, was da in der Welt umtreibt, dann bist du also selber die Schuld. Der Herr Jesus will dich. Das ist ganz sicher. Und das sagen auch alle Leute. Sie geht immer in die Kirche, sie geht immer in den Rosenkranz, geht allem und beichten. Sie schaut nicht auf die anderen. Sie geht nicht nach den Moden und ich weiss nicht was. Sie will wirklich Gott. Sie sucht wirklich Gott. Es will jetzt auch wieder eine kommen. Die kommt dann wahrscheinlich im Mai, 14 Tage oder eine Woche oder weiss nicht was. Und sie hat gesagt, sie möchte ins Kloster gehen mitleben, weil sie mache Matura-Arbeit. Wir haben auch eine Matura-Arbeit, die ist im Internet in unserem Kloster. Und danach eine, jetzt ist wieder eine, die Matura machen will. Warum? Dass heute niemand mehr ins Kloster geht. Oder nur gerade vereinzelt. Und dann habe ich gesagt, dann müssen sie nicht ins Kloster kommen. Dann müssen sie in die Familie gehen. Das geht in der Familie nicht, habe ich gesagt. Dort hapert es. Man muss am Säugling schon die Hände falten und mitbeten. Die merken das, weil Gott in ihnen wohnt. Die merken das, dass das etwas anderes ist. Da kann man sagen, der ist noch zu klein, der versteht nichts. Uns hat der Vater und Mutter auf den Knien gehabt. Und wir haben am Tisch gebetet und wir haben immer, ja, wir haben alle Gebete können, die gewöhnlichen. Und das grosse Mutter Gottes Gebet habe ich auch schon können. Schon bevor ich in die Schule bin. Jungfrau, Mutter Gottes, mein, lass mich ganz dein eigen sein. Das bete ich heute noch jeden Tag. Oder fast jeden Tag. Es kann mal eine Ausnahme geben, aber das bete ich immer. Und habe ich gesagt, sind wir nicht ins Kloster gekommen für das? Sie können nicht reinkommen wegen dem. Gehen Sie, weil das liegt an der Familie. Die beten nicht mehr und praktizieren nicht mehr. Sie haben alles andere ist wichtiger als Gott. Und das ist ganz schlimm. Jesus, also der Johannes hat geschrieben im seinem Evangelium, wenn die Zeit nicht abgekürzt würde, würde kein Mensch mehr gerettet werden. Ich wollte die Stelle suchen, aber ich habe sie jetzt nicht im Kopf. Aber wenn die Zeit nicht abgekürzt würde, würde kein Mensch mehr gerettet werden. Aber Mutter Gottes gesagt, am Ende wird mein unbeflecktes Herz siegen, hat sie gesagt. Und das glaube ich auch. Ob es dann auf der Welt schon ist oder ob es nachher ist, das müsste ich jetzt auch nicht. Oder? Jetzt habe ich aber gesagt, wir haben abgemacht, sie dürfen mitleben. Sie dürfen mitleben, jetzt kommt sie dann einmal mit. Und dann habe ich noch den Garten unter mir. Also den Angestellten habe ich jetzt schon ziemlich eingeführt. Bäume geschnitten und das habe ich alles selber gemacht. Sonst, ich habe gemeint, ich setze Bäume, setzen, wo man nicht spritzen muss. Aber mit dieser Luft, das ist furchtbar. Da wäre jeder Nüpfelwurmstichung. Man muss einfach etwas machen.
Schön. Schwester Agnes, wir sind langsam am Ende von unserem Interview. Habe ich etwas vergessen anzusprechen, wo Sie denken, wo wichtig wäre?
Ja, dass die Menschen beten, dass sie die Heilige Messe, das ist ja das Leben der Kirche im Grunde genommen. Und Jesus, das ist der Auftrag Jesu, die Heilige Messe. Und das wäre wichtig, dass man mitfeiert und das Evangelium hört und die Heilige Schrift lesen tut. Danach, dass man Jesus kennenlernt. Und dann könnte das Ganze eine andere geben auf der Welt. Aber es betet schon viel. Es hat viele Gebetsgruppen, was früher nicht hatte. Ja, und die Jungen, da, die kommen ja auch rein. Die kommen ja alle Monate zweimal. Und es hat noch deren, die privat kommen.
Schön. Ja. Danke vielmals, Schwester Agnes. Und so wünsche ich Ihnen von Herzen einfach alles Gute, Gottes Segen und auch der ganzen Gemeinschaft. Und möge es wieder Nachwuchs auch bei Ihnen geben, bei den Dominikanerinnen. Danke vielmals, Schwester Agnes.